begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Mein Name ist David Kirschmann. Ich freue mich sehr, zu unserer neuen Podcast-Folge Ganz einfach Vertrieb Kai Gontlach als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Warum freue ich mich auf Kai so sehr? Weil der Kai ist ein sehr renommierter Zukunftsforscher und wirklich tatsächlich extrem gefragter Experte für Trends und Innovationen. Und wir diskutieren heute ein bisschen über das Thema Technologien, Gesellschaft und die Arbeitswelt, wie sich diese in den kommenden Jahren verändern wird. Und vor allen Dingen natürlich, was es für den Vertrieb im Speziellen bedeutet. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt natürlich, wenn man das Wort Zukunftsforscher hört, dann denkt man mal direkt, ja, der kann in die Glaskugel schauen und sowas alles und der kann uns sagen, in welche Richtung das sich alles entwickelt. Und genug meiner Worte, bevor wir nämlich zum Inhaltlichen kommen, erstmal herzlichen Dank, lieber Kai, für den Austausch heute, dass du da zur Verfügung stehst. Aber kannst du erst vielleicht mal selber den Zuhörern was über deine Person und deine bisherige Laufbahn natürlich erzählen?
Ja, moin erstmal, total gerne. Also erstmal lieben Dank für die Einladung, David. Freue mich auch total aufs Gespräch, weil das sind ja echt spannende Themen, die ihr behandelt. Und freue mich, wenn ich da ein bisschen noch eine Prise Salz drüber streuen darf, sozusagen. Wer bin ich? Ja, ich bin Kai, komme ursprünglich aus dem Norden, man hört's. Also Norddeutschland, irgendwo in Nähe Dänemark und lebe aber jetzt seit 9 Jahren mit Frau und Kind in Leipzig. Und ich bin Geschäftsführer von einem Zukunftsinstitut, das heißt Profore. Wir sitzen in Leipzig, ist ein kleines Institut. Man kennt mich aber tatsächlich wahrscheinlich eher so wie du von der Bühne oder aus den Medien, Funk, Fernsehen, Text, was auch immer. Ich habe vor gut 11 Jahren den Masterstudiengang Zukunftsforschung abgeschlossen. Da schon mal ein kleiner Teaser dahin, dass wir natürlich nicht in die Glaskugel gucken können. Wir können es schon, aber es passiert dann nicht viel mehr als bei anderen Menschen. Davor habe ich einen Bachelor studiert Soziologie und Politik und Verwaltungswissenschaft. Das war mir aber zu trocken. Und es ist wahnsinnig spannend natürlich. Und das hilft mir auch heute, muss ich sagen, sehr, sehr viel, weil es geht ja oft bei Fragestellungen, du hast es gesagt eingangs, ne, um die Zukunft von Gesellschaft, von Politik, von Welt. Und da hilft es dann doch, wenn man ein Instrumentarium an der Hand hat, um genau das zu beobachten, erklären zu können. Genau. Und was mache ich noch? Ich glaube, das Relevante ist noch, dieses Jahr erscheinen 4 Bücher von mir. Das ist ein bisschen abgefahren, weil ich bisher nicht so viele Bücher veröffentlicht habe. Schon ein paar, aber 4 auf einmal ist schon ein bisschen heftig. Die haben alle auch einen Bezug zu künstlicher Intelligenz, teilweise auch einen Bezug zu Nachhaltigkeit. Und ich glaube, damit ist relativ klar, was so gerade meine Schwerpunktthemen sind.
Ja, und da würde ich auch direkt mal tatsächlich mit unserer ersten Frage einsteigen. Die Frage, die natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen am meisten bewegt, ist, wie sieht denn die Zukunft des Vertriebs in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus? Und insbesondere eben auf die Hinblicke fortschreitende Digitalisierung und die Option, wie du eben schon sagtest, der künstlichen Intelligenz.
Also zunächst erstmal das Allerwichtigste, es gibt nicht die Zukunft. Das ist da so ein Konstrukt, das, da glaubt ja auch keiner mehr dran heute oder zumindest wenige Menschen, dass es jetzt die eine Zukunft gäbe, die schon geschrieben steht und wir warten nur darauf, dass sie endlich eintritt. Das ist so ein sprachliches Ding. Natürlich hat man sich daran gewöhnt, von der Zukunft zu sprechen. Wir reden trotzdem auch, wenn es immer geht, in Zukünften, sprich im Plural. Ich denke mal, also es gibt jetzt nicht die richtige Antworten, aber ich würde so zwei, drei Stränge vielleicht mal herausarbeiten. Das eine ist, dass eine Zukunft mit Sicherheit ganz, ganz stark damit zu tun hat, das, was wahrscheinlich viele, die jetzt hier zuhören, im Vertrieb schon kennen. Also viel mehr Datenauswertung, viel mehr, ich sag mal, Predictive Data Analysis und maschinelles Lernen und so. Heißt am Ende nichts anderes, ganz technisch gesprochen, dass die ERP-Systeme, die CRM-Systeme, je nachdem, was man nutzt, besser werden darin, mir Leads vorzuschlagen, mich dabei zu begleiten, meine Kunden regelmäßig anzusprechen, keinen zu vergessen, ihnen Cross-Selling-Optionen zu bieten, bis hin zu, und das finde ich ehrlich gesagt kritisch, Massenmailings an neue Leads, also das ganze Kaltakquise und so. Das kann man vielleicht gut machen mit KI, aber ich bin ein ganz großer Verfechter des menschlichen Vertriebs, kommen wir später mit Sicherheit noch zu. Und ich hasse das, wenn mich jemand bei LinkedIn kontaktiert und dann so eine Standard-Mail kommt, das kann man ja rauslesen. Ich mache dann immer gleich Spam und blockieren. So, das andere ist, eine andere Zukunft klingt vielleicht erstmal, weiß ich gar nicht, vielleicht kommen wir da auch später noch drauf, eher erstmal konterintuitiv, wenn wir mit mehr Technologien zusammenarbeiten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Creme de la Creme wäre das falsche Wort, aber oder der falsche Ausdruck, aber so, dass die es wirklich gut machen, die wahrscheinlich auch hier zuhören, weil sonst würden sie ja nicht zuhören, wenn sie es nicht gut machen wollen würden, die sind eher menschlich unterwegs. Natürlich können die auch mit ihren Werkzeugen umgehen, aber KI ist und bleibt halt ein Tool und Datenauswertung und Massenzeugs und so, die sind stärker darin, schnell Kontakt herzustellen mit Menschen. Also das wissen wir alle, die vertrieblich tätig sind. Man weiß, wann der Funke überspringt. Man weiß, man merkt auch, wenn das nicht passiert. Und dann ist eben halt auch die Opportunity gleich relativ niedrig. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass in den nächsten 10 Jahren sehr viel mehr menschliche Sachen kommen. Der Bedarf ist ja auch gewachsen. Wir haben es in Corona alle gemerkt, wenn man einfach nicht mehr kann, also nicht zwischenmenschlich sich begegnen kann, dann fehlt was. Und das wird KI nicht ändern. Wir sind und bleiben Säugetiere. Wir sind und bleiben soziale Lebewesen. Wir brauchen diesen, ich sag mal, Handshake, um es plastisch zu machen. Und die Frage, die dahinter lauert, ist natürlich immer so, kann KI einen Job ersetzen im Vertrieb? Ja, sicher. Ist das jetzt schon getan? Ja, sicher. So, und die Frage ist aber nicht, ist KI das, was den Job ersetzt, sondern ist nicht eher der Kollege oder die Kollegin, die mit KI umgehen kann, der Faktor, der mich ersetzt, wenn ich keinen Bock habe auf Modernisierung. Und ja, letzten Endes kann man das nicht pauschal sagen, aber ich würde sagen, im Innendienst ist die Gefahr größer als im Außendienst, wenn man das mal so ein bisschen aufspalten will. So oder so muss sowieso jedes Unternehmen in KI investieren. Insofern, das ist ein bisschen der Bogen, glaube ich, den wir spannen können.
Absolut. Ich habe letztens einen sehr interessanten Vortrag auch gehört. Das war kein Zukunftsforscher, aber das war auch das Thema KI im Vertrieb. Und da hat der Vortragende da so ein Beispiel gezeigt, wie eine KI mit einem Kunden spricht und dem eine Apple-Brille, diese Apple-Brille verkauft, diese neue. Und da Einwandbehandlung macht. Und diese Stimme, diese KI-Stimme, die war so menschlich, also du hättest sie, wenn du hingehört hast, hast du schon noch gehört, dass es eine künstlich erzeugte Stimme war. Aber die Argumentation und die Einwandbehandlung dieser KI, die war so schlüssig und so gut. Ne? Das ist ja, spiegelt genau das ja wieder, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es eher den Innendienst vielleicht, weil ich glaube, das ist so eine klassische Innendienstaufgabe. Ne? Kunde weiß eigentlich, was er haben will, ne? Also was für ein Produkt er kaufen will, ist aber noch nicht so richtig überzeugt. Und weil er halt irgendwie ein Thema hat mit dem Preis und dann kann der Innendienst den Kunden nochmal sozusagen nochmal überzeugen. Ja, sehr spannend. Damit im Prinzip auch die Frage beantwortet, welche Rolle werden denn persönliche Beziehungen und menschliche Interaktionen im Vertrieb spielen, wenn Technologie sich immer weiterentwickelt? Ne? Also im Prinzip ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja, also kommt natürlich drauf an, muss natürlich nochmal differenzieren. Also es gibt, glaube ich, durchaus Produkte, wo das 100% stimmt. Besonders emotionale Produkte oder sehr teure Produkte. Also das kann jetzt mal die Apple-Brille sein, die halt für eine Privatperson wahnsinnig teuer ist. Das kann aber halt auch eine große, krasse Maschine sein, die für ein Unternehmen eben halt eine hohe Investition bedeutet für viele Jahre. Das entscheidet man ja nicht einfach mal eben so. Da braucht man gute Beratung, da braucht man ein paar Vergleichsangebote, da braucht man Zeit und kluge Entscheidungen. Das wird man wahrscheinlich zumindest in absehbarer Zeit nicht an Maschinen auslagen oder delegieren. Das andere ist aber, natürlich gibt es auch Produkte, das wissen wir auch alle, die wir einfach so mit dem Handy jetzt schon bestellen, online oder so. Da brauche ich also teilweise ja nicht mal einen Vertriebsmensch dazwischen oder eine Vertriebslogik dazwischen, weil es eben schon digitalisiert wurde. Ich glaube, da ist auch trotzdem noch Potenzial in manchen Segmenten. Das kommt ganz drauf an, wen ich mir anschaue. Es ist jetzt nicht eine Antwort, glaube ich, aber da kommt immer noch was dazu. Und die Frage ist ja immer, wer ist so kreativ und baut eine Lösung, die eben halt dann auf KI funktioniert, die so gut trainiert ist, dass sie eben auch eine Einwandbehandlung hinbekommt. Und da muss man, glaube ich, einfach links und rechts immer gucken. Also das ist, glaube ich, auch ein Shoutout an alle, die so ein bisschen auch Verantwortung tragen. Also ich sage jetzt mal eher so als Teamleitung oder auch Abteilungsleitung. Die sollten sich auf jeden Fall angucken, was gibt es im Startup-Bereich, im VC-Bereich, welche Lösungen sind da unterwegs, wer greift genau unseren Markt an. Aber es gibt nicht die allgemeine künstliche Intelligenz, die daherkommt und jetzt plötzlich Vertrieb kann, egal für was. Wird es einfach nicht geben, zumindest nicht in diesem Jahrhundert.
Ja, und man muss ja auch nochmal unterscheiden, das hast du ja auch eben gesagt, zwischen B2B und B2C. Ich glaube, im B2B-Bereich ist es wesentlich schwerer, auch generell, ob es jetzt Innen- oder Außendienst ist, zu ersetzen, als im B2C. Weil man hat einfach diese direkte Interaktion mit dem Point of Sales, ja. Natürlich, das ist ja schon automatisiert. Ich meine, guck dir Amazon an. Also da ist ja genau das, passiert ja genau das. Und das machen sie ja nicht erst, seit es jetzt dieser KI-Hype ist, sondern das haben sie ja schon vorher gemacht, ja. Genau. Wir haben uns ja über künstliche Intelligenz empfohlen oder Spotify empfiehlt dir Musik, die du mal gehört hast, du hast mal einen Song gehört und dann erstellt dir Spotify anhand dieses einen Songs oder anhand von zwei Songs, also am Anfang, als ich Spotify neu hatte, von zwei Songs empfehlen die mir 3 Playlists, ja, die eigentlich, muss ich sagen, zumindest von den 3 Playlists waren 2 dabei, wo ich sage, da waren 80-90% der Lieder, die ich tatsächlich so auch in dem Kontext hören würde, ja, also schon spannend, ja.
Und dazu wissen sie wahrscheinlich auch, wo du wohnst. Und das fließt damit ein. Wenn du dich bei Facebook oder Google-Account eingeloggt hast, dann wissen die halt soziodemografische Daten. Ja. Statistischerweise ist ein europäischer Mann deines Alters halt so und so musikalisch aufgestellt.
Big Data. Ne?
Ja, ja, aber gleichzeitig natürlich auch, das bringt einen ganz spannenden Punkt auf, weil die Frage ist ja, wie sind diese Algorithmen, die diese Vorschlagssysteme dann prägen, aufgebaut? Und dahinter sitzen natürlich ein Haufen kluger Leute, die eben halt soziale Studien anfertigen, die psychologisch wahnsinnig fit sind. Also so wie ihr im Vertrieb oft auch, ne? Also ihr wisst halt genau, welchen Knopf muss ich drücken, also welcher Trick ist jetzt gerade angemessen. Und Spotify weiß halt ungefähr, wenn du das klickst und das anhörst. Oder auch wenn du dann am besten Fall noch auch teilweise sagst bei deinen Songs, die dir vorgeschlagen werden, nee, ist jetzt nicht meins. Oder das hier möchte ich ausschließen aus dem Geschmacksprofil. Das ist ein relativ neues Feature. Dann lernt der Algorithmus halt dazu. Das ist dann die Logik.
Ja, kommen wir mal zu der nächsten Frage. Wie können denn Unternehmen, die ihre Vertriebsstrategie anpassen, jetzt, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, um sich die ändernden Erwartungen auch der Kunden in einer zunehmend vernetzten Welt gerecht zu werden, wie können die sich denn da in die Richtung bewegen und was können die machen oder was ist deine Empfehlung?
Ja, voll schwierig, weil ich glaube, zu dieser Frage gibt es nicht ohne Grund wahnsinnig viele gute Beratungsfirmen oder auch Freelance-Beratungen, die da jahrelang dran arbeiten, um mit das erstmal herauszuarbeiten. Nicht zuletzt oft auch die Frage, was ist eigentlich unsere Vertriebsstrategie? Und wenn wir ein bisschen größer gucken oder auf die Geschäftsleitung gucken, ganz ehrlich, viele Firmen, bei denen ich unterwegs bin, das sind ja oft schon sehr innovative Firmen, die haben nicht mal Konsens darüber, was eigentlich ihr Geschäftsmodell ist. Und solange das nicht passiert, also dass man eine gewisse Rationalisierung im Objektivierungssinne haben, auf Geschäftsleitungsebene, kannst du es auch vergessen mit einer vernünftigen Vertriebsstrategie. Und das Zweite ist natürlich, es gibt wie immer keine Patentlösung, weil also jedes Unternehmen, das wissen wir alle, ist extrem individuell und auch jede Person, die in diesem Unternehmen sitzt, ist individuell natürlich in gewissen Schranken oder Rahmenbedingungen eingebettet, auch klar. Aber ich denke, was man schon allgemein sagen kann, und auch da gibt es natürlich verschiedene Zustände, wo die Unternehmen selbst stehen, ist das Thema der Aufbauorganisation. Also so ein bisschen das, was eigentlich immer keiner anfassen mag, außer wenn ein neuer Geschäftsführer oder Geschäftsführerin kommt oder ein neues Vorstandsmitglied, dann wird erstmal Kahlschlag gemacht und irgendwas Neues probiert. Das braucht man auch. Man braucht so eine Zäsur, um Sachen machen zu können. Das ist natürlich bei Familienunternehmen, was ja 90% der Unternehmen sind, ein bisschen schwieriger. Gut, da ist halt der Generationenwechsel dann das Thema. Aber Aufbauorganisation ganz wichtig, weil wir merken ja immer mehr, dass die klassische, ich sag mal, in BWL-Studiengängen oder auch Kursen vermittelte Aufbauorganisation einfach nicht mehr komplett alle Lösungen bereithält für die Welt von heute. Dem tragen auch schon viele Rechnungen. Das ist jetzt echt nicht so, als wäre das neu. Also wer den Namen Laloux schon mal gehört hat, der weiß Bescheid. Wer es noch nicht gehört hat, Frederic Laloux, bitte mal lesen, Reinventing Organizations. Das ist, glaube ich, so das beste Standardwerk, was man gelesen haben sollte, wenn man sich damit befasst. Muss man auch nicht komplett lesen, aber die Idee steckt so in den ersten 2, 3 Kapiteln. Und die Sache ist die, wie kann ich in einem Unternehmen oder halt auch in der Vertriebsnische bestmöglich mit einem komplett unsicheren Umfeld global, aber auch lokal und regional umgehen? Natürlich nicht durch starre Strukturen, funktioniert aber nicht. Das heißt, ich brauche immer mehr auch Individuen, die da drin arbeiten, beschäftigt sind, die in der Lage sind und auch befähigt werden, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt bei euch im Vertrieb eher schon gegeben als in anderen Abteilungen, aber eben halt auch diesen Outside-View einnehmen zu können, das ist dann oft noch nicht vorgesehen per Stellendefinition. Denn ich muss ja auch als Vertriebsmensch irgendwie in der Lage sein, wenn jetzt ein neues Schockereignis kommt und es wird kommen, welches auch immer, können wir da ja vielleicht nochmal drüber sprechen, weiß ich nicht, wenn auch das sein muss. Es gibt genug, die darauf warten, einzutreten. Wenn das passiert, dann muss ich ja nicht erst darauf warten, bis mein Chef, meine Chefin mir irgendwann mal sagt, ja, wir strukturieren jetzt um oder wir machen das jetzt anders oder so. Aktuell ist das noch so. Aber nee, ich muss eigentlich auch jeden Mensch in dieser Organisation befähigen, und das geht über Struktur und über Kultur, selbst voranzugehen oder selbst sich anzupassen oder selbst kluge Dinge mit dem Kunden dann abzusprechen und Zwischenwege zu finden. Und das gibt es natürlich in einigen Organisationen schon, aber ich glaube eher in der Masse eher nicht.
Die nächste Frage, die ich noch hätte, auf jeden Fall, lieber Kai, für dich. Inwiefern wird denn die Nutzung von Big Data, haben wir eben drüber geredet, und Predictive Analytics, hast du auch eben schon mal gesagt, in der ersten Frage, den Vertriebsprozess verändern? Und welche ethischen Überlegungen sollte man denn generell dabei berücksichtigen?
Ja, also das ist schon eine sehr große Frage. Also das erste, gut, Vertriebsprozess verändern. Aber das zweite, ich muss erst auf die Ethik eingehen. Ich finde es eigentlich ein bisschen lustig. Also das seitdem man über KI in der Öffentlichkeit spricht. Ne? Also ich meine, wir machen das in der Zukunftsforschung natürlich schon seit 50 Jahren oder so gefühlt. Also der Begriff kommt ja aus den 60ern sogar. Und ich natürlich nicht seit 50 Jahren, ich bin 36 Jahre alt. Aber ich beschäftige mich jetzt so intensiv seit 12 Jahren damit und eigentlich immer schon aus Science-Fiction-Sicht so. Aber egal, jetzt seitdem das so ein Business-Thema geworden ist, kommt diese Ethikfrage immer auf. Und das finde ich gut, richtig, wichtig. Ja. Aber ich frage mich dann andererseits, diese Scheindebatte ist halt ein bisschen lustig, weil Ethik hat halt in Business-Prozessen echt bisher keine Rolle gespielt. Also es ist uns halt aber sonst immer total sturzpiep egal, ob wir Menschen am anderen Ende der Welt ausbeuten dafür, dass wir hier ein geiles iPhone kaufen können, und zwar jedes Jahr, wo das alte dann landet, auf welchem Müllplatz oder in welchem Ozean, ist uns halt herzlich Wurst. So, und jetzt kommen wir plötzlich so KI-Sachen rein, weil es halt skalierbar wird, bestimmte Sachen zu tun, und dann kommt diese Ethikdebatte. Wie gesagt, ich finde die wahnsinnig wichtig, aber ich finde die nicht nur bei Maschinenintelligenz sozusagen in Anführungsstrichen wichtig, sondern sollte man vielleicht mal konkret zu Ende denken. So, und bei Vertriebsprozessen, es gibt unendlich viele, glaube ich, Use Cases, die, oder Business Cases auch, die sich lohnen können, irgendwie in vertriebsrelevanten Umfelden, ob das jetzt in der Produktion ist oder im Marketing oder wirklich tatsächlich im Vertrieb, an welcher Stelle auch immer, einzubetten. Die Frage ist ja immer, was eignet sich fürs Unternehmen? Also es ist ja, also KI ist ja jetzt ja nicht eine Superwaffe, die ich mir einmal einkaufe und plötzlich habe ich KI, sondern ich muss natürlich gucken, also aktueller Stand ist für mich so knapp 20.000 frei verfügbare KI-Tools, die es gibt. Da kommen wir zu Tipp 3 und 4, futurepedia.io und There's an AI for that. .com sind zwei der größten Plattformen, die ich kenne, die ganz gut kuratiert sind, wo man halt KI-Tools sich anschauen kann und wirklich in diversen Bereichen. Und wie gesagt, es sind knapp 20.000 Stück inzwischen, also ein bisschen drunter. Nicht alle kostenlos, ne, aber frei verfügbar. Und das sind ja nur die, die also frei verfügbar sind, die also auch Lieschen Müller und Max Mustermann anwenden könnten, wenn sie denn wollten. Und dann gibt's ja nochmal genauso viele Proprietäre mindestens, die bei den großen Firmen, die wir alle kennen oder wahrscheinlich auch bei vielen, die hier zuhören, selbst entwickelt wurden und dort bestimmte Zwecke erfüllen. So, das heißt, umgekehrt ist die Frage, glaube ich, interessanter. Welche Lösung kann ich nehmen, um bei mir Effizienzen zu heben in der Firma, im Vertrieb oder in anderen angrenzenden Abteilungen? Und was würde das mit dem Vertriebsprozess tun? Welchen Teil werden wir dadurch möglicherweise, ich sag mal ganz vorsichtig, ersetzen oder aber ja verändern? Und dann dauert es ja noch ein paar Monate, bis man so eine KI-Lösung wirklich zum Laufen gebracht hat. Ob ich die jetzt einkaufe oder selbst entwickle, es dauert immer ein paar Monate bis Jahre. Das heißt, ich kann zwischendurch natürlich sehr gut gucken, was macht das mit den Leuten? Dazu sollte ich die Leute selbst auch befragen. Also nicht einfach nur jemanden hinsetzen, der irgendwie Ahnung von der KI hat, sondern eben mal gucken, was macht denn das, was hat das für Auswirkungen? So. Und insofern, ich glaube, da gibt es auch wieder nicht die einfache Antwort. Also es wird sich vieles verändern. Das ist, glaube ich, die einzige Antwort, die ich wirklich klar geben kann. Es gibt wahnsinnig viele Chancen in dem ganzen Thema. Es gibt genauso viele Risiken.
In welcher Weise wird denn die Forderung von Nachhaltigkeit die Vertriebsstrategien der Zukunft dann beeinflussen und wie können sich Unternehmen darauf vorbereiten? Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur das Thema, wir sagen immer Nachhaltigkeit im Training, wenn wir Leute trainieren, dann sagen wir immer, dass die Trainings müssen nachhaltig sein. Das bedeutet in dem Kontext, das muss lange in den Köpfen der Leute bleiben. Nachhaltigkeit hat ja viele Facetten. Das Wort Nachhaltigkeit, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, was man alles mit so einem Wort machen kann. Aber wir meinen ja speziell Nachhaltigkeit der Vertriebsstrategien und vor allen Dingen Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und ich glaube, das ist ja einer deiner Steckenpferde, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer unserer Vorgespräche. Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
Ja, es ist wirklich ein großes Thema. Also allein, wenn man mal den Themenkomplex der Nachhaltigkeit genauer auseinanderdröselt. Da hat man ja schon, das sind drei der vier Bücher, die dieses Jahr erscheinen. Das sind drei Sammelbände. Da haben wir haben über 100 Beiträge eingesammelt von sehr klugen Menschen rund um den Globus mit einem Fokus auf Deutschland, muss man schon sagen. Wo übrigens auch zwei Beiträge im Vertriebskontext erscheinen. Dafür darf ich Werbung machen, glaube ich, weil ich damit genau 0 Euro verdiene. Das ist also wirklich keine Werbung. Wir haben das als ehrenamtliches Projekt gestartet. Wir haben außerdem uns dafür entschieden, das Buch nicht Nachhaltigkeit und KI zu nennen, sondern Regenerative Zukünfte und KI. Weil, wie du schon sagtest, der Begriff Nachhaltigkeit ist sehr vielschichtig. Der Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit ist über 300 Jahre alt, kommt auch aus der Forstwirtschaft und bezeichnet dann eher so, wir müssen hier nicht mehr Bäume abholzen, als wir pflanzen können und die nachwachsen, ganz platt gesagt. Ähnlich gilt natürlich aber auch in der Bildung. Nachhaltige Bildung und Fortbildung sollte bedeuten, dass man nicht nur einfach ganz viele Informationen in die Köpfe von jungen oder älteren Leuten reinkippt, die sie dann auskotzen in der Klausur, oder in der Prüfung und dann wieder vergessen haben. Ne, das ist halt auch Quatsch. Das Gleiche gilt für soziale Nachhaltigkeit, dann haben wir Armutsthemen, Hungerthemen. Jetzt klingeln bei einigen schon im Hinterkopf die Glöckchen, die sagen, ja, SDGs, genau das ist gemeint, also Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Und auch das ist nicht alles. So, deswegen haben wir 3 Bücher gemacht und nicht nur 1. Genau, long story short, Nachhaltigkeit ist echt ein Steckenpferd-Thema, weil es einfach so, ich liebe Komplexität und da ist es wirklich auf dem Teller serviert. Ähnliches gilt im Übrigen aber auch für KI-Themen, ne? Also KI ist ja auch ein sehr komplexes Feld. Es ist ja nicht einfach nur Informatik. Es ist einfach wirklich eine interdisziplinäre Geschichte, die sehr vielschichtig ist. Und jetzt zurück zur Frage Nachhaltigkeit im Vertrieb. Das Erste ist, glaube ich, offensichtlich. Ne? Also alle, die viel reisen, in welcher Form auch immer. Ganz ehrlich, es macht auch keinen Unterschied, ob man jetzt mit einem Elektroauto fährt oder mit einem alten Diesel. Gut, okay, mit einem alten Diesel schon, aber mit einem neueren Diesel macht fast keinen Unterschied mehr. Es sei denn, ich fahre wirklich 1 Million Kilometer mit derselben Karre und das machen dann doch nicht viele. Die Preise werden steigen. So, Punkt. Die Preise für alles, was irgendwo im Zusammenhang steht mit dem Verbrauch von fossilen Ressourcen, werden massiv steigen. Also Fliegen wird noch auf ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, wenn es schlecht läuft, einfach mit Kerosin besser laufen als mit anderen Antriebstechnologien. Das heißt, Elektroflugzeuge, Wasserstoffflugzeuge gibt es natürlich Prototypen, aber bis die serienreif sind und auch von Boeing und Co. eingesetzt werden, dauert es halt noch. Das ist wieder die Frage, Bahn, schafft die Bahn das wirklich in den nächsten, Achtung, 30 Jahren ihr Streckennetz auf den Stand von 2015 zu bringen? Es sind Zweifel angemeldet, ob wir wirklich alle Bahn fahren können, in Deutschland zumindest, also mehr Bahn fahren können, so wie wir das wollten. Bleibt also am Ende nur die Option, weniger zu fahren, weniger zu reisen, zumindest für den Vertrieb, um die CO2-Emissionen und andere Emissionen zu reduzieren. Muss einfach, weil es einfach zu teuer wird. Also es ist aber ein Kostenfaktor fürs Unternehmen. Das ist nicht irgendwie, weil wir alle wollen, dass der Planet überlebt. Leider nicht. Wenn das ein Argument wäre, dann hätten wir das schon längst gemacht. Es wird einfach zu teuer. So, die CO2-Steuer wird steigen und zwar sukzessive bis hin zu 120 Euro. Muss man sich mal ausrechnen, was das für einen Liter Benzin dann bedeutet. Und genau, das heißt, es wird zumindest in vielen Punkten, wo man es machen kann, weiterhin diese Virtualisierung geben. Also es wird immer wellenförmig bleiben, ne? So wie jetzt nach Corona. Also da hat man erstmal gesagt, geil, wir können wieder rausfahren und wieder die Menschen treffen. Und wie gesagt, es ist nötig. Es ist schöner, das wissen wir alle. Aber wir müssen auch lernen, besser mit den virtuellen Tools umzugehen. Die virtuellen Tools müssen besser werden. Wir müssen bessere Internetverbindungen haben. Ich hatte neulich gerade erst, oder habe jetzt öfter mal ein Meeting mit einem Kollegen, der in Berlin sitzt, in Berlin-Kreuzberg. Ich sage jetzt nicht ganz genau wo, aber in Berlin-Kreuzberg, sprich in der Hauptstadt der drittgrößten Volkswirtschaft dieser Welt. Oder viertgrößte, ist eigentlich egal. Und dessen Internetverbindung ist so schlecht, dass bei uns Teams, Zoom immer wieder abbricht. Es kann doch nicht sein. Also das heißt, die haben ein Infrastrukturthema, was bearbeitet werden muss, in nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland. Wir haben die Plattformthemen, dass bis heute immer noch Unsicherheit herrscht, Stichwort Datenschutz. In der WebEx haben wir es gerade wieder ziemlich krass gesehen auf der politischen Bühne, aber auch die anderen sind ja auch nicht viel besser, sage ich mal. Das Dritte ist aber auch, es reicht ja nicht, ein Vertriebsgespräch oder welches Beratungsgespräch auch immer, einfach nur digital zu führen. Ich muss ja neue Wege finden, wie ich im virtuellen Raum das so gestalten kann, dass die Gegenseite dann denkt, oh krass, das ist wirklich, es kommt ran an das echte Gespräch. Außer Handshake war eigentlich alles dabei und wir haben beide einen Kaffee getrunken oder einen Tee, so, das kann man irgendwie abhaken. Aber ne, nicht nur eine PowerPoint zeigen und nicht nur face-to-face mit der Kamera in 2D reden. Vielleicht geht es ein bisschen in Richtung 3D, aber dafür braucht die andere Seite natürlich auch so ein blödes Headset. Ich denke eher an andere Elemente von Psychologie, also einfach Gestaltung von Meetings, teilweise Effizienz, aber teilweise eher Kreativität. Wie kann man also besser den Punkt machen, die Argumentation stützen und sich dabei gleichzeitig natürlich nicht lächerlich machen, aber zeigen als jemand, der wandlungsfähig ist und der auch auf die Bedürfnisse des Kunden eingeht. Und ich glaube, dann ist Vertrieb nachhaltig, wenn wir das schaffen, das zusammenzubekommen, irgendwo ökologische, soziale Nachhaltigkeit und auch die holistische Sicht auch zu transportieren von, ich will dir hier nicht unbedingt was andrehen, von dem ich nicht überzeugt bin, sondern ich glaube, dass ich erst verstehen muss, was du willst und dann kriegen wir es irgendwie zusammen.
Also ich fasse das mal zusammen. Das sind 2 Sachen für mich jetzt speziell. Das eine ist das klassische, eigentlich klassischer Mehrwertverkauf, Value Selling. Wir sagen dazu Value-Based Selling, nämlich dem Kunden das anzubieten, was ein Mehrwert für den Kunden ist. Also wenn man dann schon beim Kunden vor Ort ist, haben wir ja eben schon gesagt, dass das sicherlich sinnvoll ist, dann auch Mehrwert Vertrieb zu machen, also Value-Based Selling zu machen. Und das andere, was du gesagt hast, zukünftig, gerade durch die steigenden Kosten, die wir in Zukunft haben, nicht nur was Lebensmittel angeht, sondern auch CO2-Thema mit den 120 Euro, hast du eben gesagt, Vertriebsmannschaften darauf vorbereiten, auch strategisch darauf vorbereiten, mehr virtuell zu machen. Dafür muss es natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen geben, ne? Und nochmal der Hinweis auf deine Bücher. sagen wir vielleicht gleich nochmal abschließend kurz was zu. Ich hätte da tatsächlich noch eine Frage an dich, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. Was glaubst du denn, welche Fähigkeiten, Kompetenzen sollten Vertriebsmitarbeiter entwickeln? Gibt es darüber hinaus zu diesen virtuellen Fähigkeiten noch was, wo du sagst, ja, das wäre sicherlich auch gut und das ist so ein Tipp, den du geben kannst vielleicht?
Ja, ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal kurz so in die Richtung, was mir dazu einfällt, ist wirklich sehr viel mehr Fokus auf die Entwicklung und auch Weiterentwicklung zwischenmenschlicher Fähigkeiten, sprich Empathie, Kommunikation ist sowieso gesetzt im Vertrieb, klar, aber auch wirklich eine hoch ausgeprägte soziale Intelligenz, eine interpersonale Intelligenz, was ein bisschen was anderes ist. Und ich finde ja auch wichtig, dieser holistische Blick, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, um einen holistischen Blick entwickeln zu können, muss ich natürlich ein Gespür dafür entwickeln. Was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich ein System? Da sind wir dann wieder ein bisschen bei Lalu und wahrscheinlich auch, wenn man es jetzt ganz übertreiben will, bei Luhmann. Niklas Luhmann aus der Systemtheorie, der hat das so geprägt in den Mitte, Ende 20. Jahrhundert. Bis heute wichtiger Mensch so und also verstorben leider längst, aber was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ist, dass Systeme träge sind. Systeme sind überall, umgeben uns. Und es gibt natürlich Systeme, die stärker sind und schwächer sind. Und ich meine jetzt wirklich System ab, jetzt nicht ab biologischer Zelle, das ist auch ein System, aber spannend wird es natürlich für uns erst im Kontext zwei Menschen. Das ist schon ein System. In dem Moment, wo ich eine Kommunikation starte, sind wir ein System. In dem Moment, wo ich eine Familie mir anschaue, klar, es ist ein System. Gleichzeitig ist jeder einzelne dieser Systembestandteile auch ein System in sich und mit anderen natürlich auch so. Und jetzt muss ich mir natürlich anschauen, wenn ich mit dem Kunden spreche, in welchem System steckt der drin? Was für Systemzwänge hat der möglicherweise auch? Das eine ist natürlich, ich kann mir angucken, die Logik, nach der er handelt, ist ganz klar mehr oder weniger rational, gerade im B2B-Kontext. Ich habe ein Budget wahrscheinlich, ich habe ein Need, ich brauche irgendwas und ich werde wahrscheinlich mir genau überlegen, was ich für ein Produkt oder für eine Lösung einkaufe. Und wenn ich das aber groß denke und den Kunden wirklich umfassend beraten möchte, dann schaue ich mir eben halt auch noch an, in welcher Branche sitzt der eigentlich, was für Wettbewerbszwänge hat der. Das ist, glaube ich, noch klar im Vertrieb. Das nächste ist aber, wie sieht denn diese Systemlandschaft und Logik aus so in 2-3 Jahren? Wovon können wir denn einigermaßen ausgehen? Und da appelliere ich natürlich jetzt ganz klar an die Foresight Skills. Also Foresight ist quasi die Bezeichnung dafür, was Zukunftsforschung in Anwendung bedeutet in Unternehmen oder Behörden. Bin der Überzeugung, dass Menschen, die Außenkontakt haben in Firmen, dass die alle auch Skills brauchen. Nicht alle, aber also nicht alle Skills, brauchen aber auch alle Fertigkeiten in ein Stück weit der, ich sag nicht Prognose, aber in der Vorausschau eben auf kommende Entwicklungen. Und ich meine jetzt nicht nur, ich sag mal, die Standardthemen, die man so aus der Presse entnehmen kann, sondern darüber hinaus. Und das dann zurück anwenden können auf den Einzelfall. Das ist, glaube ich, einer der Kernskills der Zukunft. Das sagt auch nicht nur ich, das sagt auch die UNESCO. Und wenn man das so ein bisschen prägen kann und ausprägen kann bei sich selbst, dann ist man schon einen Schritt weiter. Und letzter Punkt, dazu gehört für mich auch immer so ein Metaskill. Das ist die Wandlungsfähigkeit. Ich glaube, das ist im Vertriebsumfeld oft schon sehr stark gegeben, weil wenige Vertriebspersonen arbeiten ihr Leben lang nur bei einem Unternehmen, nur im Vertrieb. Das gibt es, glaube ich, ganz, ganz selten, sondern man entwickelt sich entweder weiter, entweder rauf die Karriereleiter im Unternehmen oder aber man geht halt zu anderen Arbeitgebern und bringt da seine Fertigkeiten ein. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt nicht so komplett neu, bis auf den Faktor Foresight und Systemisches. Aber die alten Empathie-, Kommunikation-Sachen, die bleiben wichtig und, glaube ich, steigen ein bisschen auf gegenüber fachlichen Skills.
Vielen, vielen Dank, lieber Kai, vor allen Dingen für die Gespräche und für die wertvollen Tipps, also die du uns gegeben hast. Also es war jetzt vollgepackt mit Büchertipps von dir. Ich denke mal, die werden alle bei den großen Versandhändlern dieser Welt bestellbar sein. Kai Gondlach einfach eingeben, oben in die Suchleiste. Oder das Bestellsystem, was du eben empfohlen hast. Sag es nochmal bitte.
Buch 7.
Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, da kannst du aber für. Wobei ich auch immer noch appelliere an die Zuhörerinnen und Zuhörer, meinen Buchladen zu gehen, weil das halt einfach...
Das ist immer besser, das ist noch besser, genau.
Noch genau, finde ich, aber auch vom Gefühl her. Und an die Hörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zu diesem Podcast oder zu weiteren Podcasts finden Sie auf mercury.de und wir werden in die Shownotes auch nochmal einen Link setzen zu Kai Gondlach und zu Kai Gondlachs LinkedIn-Profil. Also wenn Sie Fragen haben an Kai selber nochmal zu den Tipps, die er gegeben hat, könnt ihr ihn auch nochmal gerne selber direkt kontaktieren. Vielen Dank, lieber Kai, und
sehr gerne. Ich habe zu danken.
Bis bald, hoffe ich.
Ja, bis bald. Ciao.